Sonntag. Beim Vorbereiten auf diesen Gottesdienst habe ich so überlegt, was wäre wohl dran? Man fragt ja immer so und hört in sich hinein. Und sollte man vielleicht mehr heute Morgen predigen über die Auferstehung? Sollte man vielleicht doch nochmal nach Karfreitag zurückgehen? Das ist ja so der Tag, an dem der Herr gestorben ist und wo er für uns alles erlitten hat. Oder sollte man mehr auf den Missionsgedanken gehen? Weil wir ja nach noch die Aussegnung haben von Claudia und Job. Und rausgekommen sind dann 4 Stationen. Und zu diesen Stationen möchte ich euch gerne mitnehmen. Und wir bleiben bei jeder Station einen kleinen Moment stehen und nehmen einen Gedanken auf. Und dann gehen wir zur nächsten Station. Die erste Station ist der Garten Gethsemane. Die zweite Station ist Golgatha. Die dritte Station ist das offene Grab und die vierte Station, das sind wir selber. Wir Christen, die Salz und Licht dieser Welt sein dürfen. Die erste Station. Macht der Jonas mal ein Bild, wenn es funktioniert? Ja, ja. Der Garten Gethsemane. Jesus war am letzten Abend mit seinen Jüngern zusammen und sie feierten das Passamahl. Und während sie das Mahl feierten, nahm Jesus Brot, brach das Brot und nahm den Wein und sagte dann, das sollen in Zukunft die Symbole sein, die halt symbolisieren sollen mein Tod, den ich für euch sterben werde. Und das Brot symbolisiert den Leib und der Wein sein vergossenes Blut. Und seitdem feiern alle Christen auf der Welt das Abendmahl. In Gedenken halt an Karfreitag, an das, was Jesus getan hat. Und nach dem Abendmahl gehen sie dann Richtung Ölberg. An dem Ölberg sind die schon mal öfters vorbeigekommen auf ihren Wanderungen. Und da ist ein Garten. Und dieser Garten heißt Gethsemane. Und wir hören jetzt mal ganz kurz ein paar Verse. Kommt die Claudia mal nach vorne und liest mal die ersten Verse aus dem Matthäus-Evangelium 26.
Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Und er nahm Petrus und die 2 Söhne des Zebedäus mit sich. Und er fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr. Da sprach er zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und warf sich auf sein Angesicht, betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen?
Ja, danke schön. Und das passiert, wenn man dann weiterliest, ein zweites Mal, ein drittes Mal. Jesus geht ein zweites Mal etwas für sich in den Garten und betet, kommt zurück, Jünger schlafen. Ein drittes Mal kommt zurück und die Jünger schlafen. In den anderen Evangelien werden noch 2 andere Details genannt, zum Beispiel, dass Jesus so inbrünstig betete, dass er so eine Not hatte, dass sein Schweiß wie Blutstropfen auf die Erde fiel. Und im anderen Evangelium steht, dass dann ein Engel kam, um ihn halt zu trösten. Die Frage, die ich ganz gerne mit euch mal teilen möchte, ist folgende. Die hat mich schon oft beschäftigt. Was wäre passiert? Was wäre passiert, wenn die Jünger nicht eingeschlafen wären? Wie hätten sie Jesus helfen können? Wie hätten sie ihm zur Seite stehen können? Was hätten sie vielleicht gebetet? Hätten sie vielleicht gebetet, ach Gott, wir bitten dich ganz herzlich, gleich kommen die Soldaten und die wollen unseren Herrn halt umbringen oder gefangen nehmen und umbringen. Mach doch bitte, dass wir rechtzeitig das mitbekommen und mit Jesus über die Grenze fliegen können, damit er einfach in Sicherheit ist. Oder vielleicht hätten sie auch gebetet, ach Gott, du bist doch der Gott, der alles kann. Du hast doch schon so oft bewiesen, auch gegenüber dem Volk Israel, dass du deine Feinde in die Flucht geschlagen hast. Wenn das doch die Soldaten kommen, dann lass doch die Erde aufgehen, bring sie alle um. Und alle anderen, die auch Jesus schaden wollen, bring sie doch einfach um. Wir bitten dich darum. Oder vielleicht hätten sie auch gebetet, ach Gott, gib uns doch Weisheit und Erkenntnis, damit wir Jesus doch mal richtig gut erklären können, von der theologischen Seite aus, warum er das alles leiden muss. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Und ja, was hätte ihr Gebet was bewirkt? War es nicht so, dass Gott und der Vater schon vor Anbeginn der Schöpfung diesen Plan irgendwie gefasst haben? Diesen Plan, dass Jesus mal irgendwie für alle Sünde sterben sollte und dass das nur über das Kreuz ging? War es nicht schon von Anfang an der Bibel so, zum Beispiel im Schöpfungsbericht, als der Sündenfall gekommen ist, da spricht Gott zu der Schlange, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und den Menschen und du wirst den Menschen in die Ferse stechen mit deinem Gift, sag ich mal, aber es wird mal einer kommen, das ist schon so ein prophetischer Hinweis auf Jesus, der wird dir den Kopf zertreten. Oder die ganzen Psalmen, die David geschrieben hat, sind oft auch sehr prophetisch. Jesus betet zum Beispiel am Kreuz, Psalm 22, ein Teil daraus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder die ganzen Jesaja-Stellen, die angeführt werden, wo halt von einem kleinen Kind geredet wird, dass man in die Welt kommen wird, dass man der Retter sein wird, ein Mann, der Schmerzen und unsere Krankheiten trug. Was hätte Jesus sich wohl gewünscht? Ich könnte mir Folgendes vorstellen. Wenn Jesus zurückgekommen wäre, vielleicht ein warmes Lagerfeuer. Wenn man krank ist, wenn man viel Leid hat, wenn man irgendwie schwierige Lebensumstände hat, friert man irgendwie auch schneller. Oder wenn man auch ziemlich fertig ist, vielleicht kennt ihr das, dann friert man oft. Vielleicht ein einfaches Lagerfeuer. Vielleicht eine Tasse Kaffee, eine Tasse Tee. Vielleicht eine Umarmung. Vielleicht ein mutmachender Blick. Vielleicht wirklich gut gemeinte Worte, Jesus, wir erahnen, was hier, nicht so ganz, was hier passiert, aber wir sind wirklich deine Freunde und wir wollen dir treu bleiben. Menschen brauchen Menschen und Menschen brauchen Christen und die Christen haben das Gebet und wir brauchen alle Gebet und vielleicht brauchen wir auch manchmal nur die Tasse Kaffee. Gehen wir mal zur zweiten Stelle, Golgatha. Die Schriftgelehrten und die Propheten, die verlangten immer wieder Zeichen von Jesus Christus, dass er wirklich der Messias ist, um sich irgendwie zu beweisen. Und Jesus sagte mal in Matthäus 12, das einzige Zeichen, was ihr bekommt, ist das Zeichen des Jona, des Propheten Jona aus dem Alten Testament. Der Prophet Jona war ein Prophet im Alten Testament und er bekam den Auftrag von Gott, nach Ninive zu gehen, und das Gericht den Menschen zu predigen. Und der Jona hatte aber keine richtige Lust dazu und machte sich auf den Weg genau in die andere Richtung. Und während er dann so wanderte, kam er an ein Meer und da charterte er in ein Schiff ein und legte sich in das Boot, Hauptsache weit weg von Gott. Und während er so schlief, kam ein riesiger Sturm auf dem Meer und die Seeleute gerieten in totale Not. Und als sie so mit ihrem Leben kämpften und zu ihren Göttern schrien, merkten sie, dass der Jona schlief. Den weckten sie dann auf und sagten, Jona, hör mal, bete auch zu deinem Gott, damit wir hier nicht untergehen. Und Jona wurde in dem Moment klar, dass das, was hier passierte, nicht nur ein Sturm war, sondern dass es der Sturm war, einfach der Sturm des Zornes Gottes über Jona. Und Jona war auch ziemlich schnell klar, was passieren musste. Er sagte nämlich zu den Seeleuten, ihr müsst mich über Bord schmeißen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass der Sturm aufhört. Und die Seeleute natürlich wollten das nicht machen und sträubten sich erst dagegen, aber der Sturm wurde immer schlimmer. Und dann war es wirklich so, dass sie den Jona über Bord schmissen. Und als er sobald er im Wasser war, verstummte der Sturm, steht in der Bibel, Und Jona sank in die Tiefen hinunter des Meeres. Die Geschichte geht aber weiter. Gott schickte einen Fisch. Und dieser Fisch verschluckte Jona. Und der Jona blieb 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch dieses Fisches. Und er betete auch in diesem Fisch zu Gott. Und der Fisch spuckte ihn nach 3 Tagen wieder aus. Jesus nimmt also Parallele zu dieser Jona-Geschichte. Jetzt sind da gute Seiten drin an Parallelen, aber auch nicht so gute Seiten, die Jesus da aufgreift. Zum Beispiel, Jesus war ein unschuldiger Mensch. Wir Menschen sind alle schuldig. Jesus kam in die Welt und predigte das, was ihm aufgetragen wurde. Jona genau das Gegenteil. Er predigte nämlich erst gar nicht. Jesus ging dahin, wo er hingehen sollte. Jona in die ganz andere Richtung. Und Jesus war gehorsam bis zum Tod. Und durch seine Tat am Kreuz zeigte er halt auch diesen bedingungslosen Gehorsam, den Jona irgendwie nicht auf die Reihe bekommen hat. Und damit zieht Jesus eine Parallele. Und diesen Tag, den wir Karfreitag nennen, da erlaubt Jesus uns, ihn über Bord zu werfen. So wie die Seeleute den Jona über Bord warfen. Und durch diese Handlung der Seeleute, wo dieser Sturm aufhörte, so ist es da auch dieser Vergleich, den Jesus zieht, dass halt über ihn der Sturm des Zornes Gottes kommt, der eigentlich über uns kommen müsste. Und ja, 3 Tage und 3 Nächte blieb er in dem Bauch des Fisches. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, nach unserer mathematischen Rechenformel stimmt das ja gar nicht, 3 Tage und 3 Nächte. Jesus ist Freitagnachmittag gestorben, so um 15 Uhr schätzt man. Um 18 Uhr wurde er schon vom Kreuz abgehangen, weil die Juden das so wollten, wegen dem bestehenden Sabbat, der kommt. Also er war einen halben Freitag. Er war eine ganze Nacht, er war einen ganzen Samstag und er war einen Sonntagmorgen. Das sind 2 Tage und 2 Nächte. Für die Juden ist das aber stimmig, weil für die Juden ist jeder angefangene Tag, sei er noch zu kurz, ein ganzer Tag. Und jeder Tag, zu jedem Tag gehört auch eine Nacht. Deswegen ist das für sie eine Redewendung, die sich überhaupt nicht widerspricht. 3 Tage und 3 Nächte. Und diese Begriffe, diese Redewendung, die gehören zu diesen, die nennt man idiomatische Begriffe. Das sind Begriffe, du hast Wörter, die einen Satz bilden, aber du verstehst diesen Satz nicht direkt darauf. Zum Beispiel, wenn jemand nach Deutschland kommt und die deutsche Sprache nicht kann, der lernt Deutsch. Und der lernt zum Beispiel, da gibt es einen Baum, an dem Baum sind Zweige und die Zweige sind grün. Und wenn wir uns jetzt unterhalten mit ihm und erzählen, wie schön der Zweig jetzt grünt, dann versteht er das und so kann er sich auch mitteilen. Benutzen wir aber die Redewendung, der Typ kommt nicht auf einen grünen Zweig, dann wird das derjenige nicht verstehen, weil man diesen Sinn nicht versteht, den wir halt als Deutsche haben in diesen Redewendungen. Und so gibt es halt auch in den anderen Sprachen, wo wir da zum Beispiel Redewendungen halt nicht verstehen. Also für Jesus ist das gar kein, da ist kein Fehler drin, das ist genau richtig. 3 Tage und 3 Nächte. Und der Jona war 3 Tage und 3 Nächte in diesem Bauch des Fisches. Und Jesus Christus war auch an einem Ort, 3 Tage, 3 Nächte, der viel schauriger sein muss, viel trostloser als jeder Bauch eines Fisches. Und der Jona betete in diesem Bauch des Fisches. Und damit drückt er so ein bisschen aus, was auch Jesus empfunden hat. Und wir hören jetzt mal auf die Worte, die der Jona gebetet hat.
Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zum Herrn, seinem Gott, und sprach: Aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er hörte mich. Aus dem Schoß des Totenreiches schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Denn du hattest mich in die Tiefe geschleudert, mitten ins Meer, dass mich die Strömung umspülte. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich. Und ich sprach: Ich bin vor deinen Augen verstoßen. Dennoch will ich fortfahren und deinem heiligen Tempel zu schauen. Die Wasser umringten mich bis an die Seele. Die Tiefe umgab mich, Meergras umschlang mein Haupt. Zu den Gründen der Berge sank ich hinunter. Die Erde war auf ewig hinter mir verriegelt.
Dankeschön. Johannes hat es jetzt eben auch so in seinem Gebet ein bisschen ausgedrückt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr an Jesus denkt, an Golgatha, an die Kreuzigung, was für Bilder da kommen für euch, was für Gefühle, was für Gedanken. Ich bin jetzt schon ziemlich lange mit Jesus unterwegs und ich muss sagen, irgendwie bleibt es mir immer doch noch ein Geheimnis. Ich bin sehr froh, dass ich mal verstanden habe, dass wir Menschen halt einen Erlöser brauchen. Das ist Jesus, er ist der Vermittler zwischen Gott und uns. Er bewahrt uns vor dem Zorn Gottes. Und ich bin froh, dass ich eine Stelle habe, Jesus und auch dieses Kreuz, wo ich auch immer meine Fehler, meine Sünden, die mir so klar werden in meinem Leben, auch immer wieder ablegen kann und die Jesus auch mir dann vergibt. In 1. Johannes 1 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt. Und das ist für mich, Golgatha bleibt für mich irgendwie ein Geheimnis. Und wenn ich so drüber nachdenke, dann bleibt da erstmal nur ein riesen Dankeschön. Ein Dankeschön an Jesus stehen. Und ich möchte euch ganz gerne einladen, die nächsten 4-5 Minuten, wir hören gleich ein Lied, dass ja mal jeder für sich nochmal in Gedanken so überlegt, was bedeutet mir Jesus? Was verbinde ich mit Golgatha? Was verbinde ich mit dieser Kreuzigung? Ist mir Jesus wichtig? Und dass wir einfach mal einen Moment da Stille halten, so an Gedenken an Karfreitag. Und dann kann doch jeder in seinem Herzen beten, wie er gerne möchte. Und ich würde ganz gern auch ein Gebet noch voranschicken. Herr Jesus Christus, ja, ich möchte dir Danke sagen. Danke sagen für das, was du getan hast. Es gibt ganz viele Predigten, Auslegungen, Bücher. Aber letztendlich müssen wir alle vor diesem Kreuz stehen und jeder muss für sich irgendwie erkennen, inwieweit du ihm wichtig bist und wie du auch zu ihm sprichst. Danke, Herr, für Erlösung, für Errettung auf Ewigkeit. Ich möchte aber auch einen Gedanken weitergeben, der mir auch beim Vorbereiten gekommen ist. Wir sind alle unterwegs, der eine mehr, der eine weniger. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und denkst, ja irgendwie, ich finde das irgendwie gut mit diesem Jesus und ich finde auch diese Gemeinde ja gut, aber so eine persönliche Beziehung, so richtig verstanden habe ich es nicht. Da möchte ich bitten, Herr, für die unter uns, die das so nicht sagen können, mein Jesus lebt, Jesus ist mein Erlöser. Ich möchte dich bitten, dass doch das Licht, Herr, deiner Liebe in ihr Herz hineinfällt und dass keiner hier nach Hause geht, ohne sagen zu können, Jesus Christus ist mein Erretter und mein Erlöser. Und ich möchte einfach Mut machen, wenn du das so nicht gemacht hast. Es ist ganz einfach irgendwie, einfach zu sagen, Jesus, komm in mein Leben. Und du wirst dann spüren, dass der lebendige Gott auch für dich da ist und lebt. Wir hören jetzt das Lied.
Dein Blut ist tränkt die Erde. Du trägst der Menschen was, das neu lebendig werde, was noch vom Tod umfasst. Wir tragen weit die Kunde, wir bekennen es vereint, dass durch das Blut des Lammes das Licht des Lebens scheint. Wir halten hoch das Kreuz, wir stehen auf für dein Reich. Jesus, du bist des Lebens Kron, der ewige König, Gottes Sohn. Du hast das Kreuz gewählt zum Heil für diese Welt. Und es erklingt das Lied des Lebens, es ist vollbracht, der Weg ist frei durch das Kreuz. Ein neuer Baum des Lebens wächst auf an diesem Ort. Der letzte Feind des Menschen hat nicht das letzte Wort. Das Zeichen deiner Liebe ragt in den Himmel auf.
Dritte Station, das offene Grab. Halleluja! Jesus Christus ist auferstanden. Unser Herr, der lebt. Das erste, was mir eingefallen ist zur Auferstehung, war bunt. Ich habe mein buntes Hemd angezogen und mein buntes Buff, was ich hatte, weil ich gedacht habe, Mann, Auferstehung, das gibt's keine traurigen Farben mehr. Da ist die Traurigkeit weg. Da gibt's nur noch Fröhlichkeit, da gibt's nur noch Ausgelassenheit, da gibt's nur noch Lachen, da gibt's Unbekümmertheit, da gibt's strahlende Gesichter. Da gibt's Leute, wenn ich rufen würde, Jesus lebt, die würden zurückrufen, Jesus lebt. Jesus lebt! Ja, Halleluja. Genau. Ja, Ausgelassenheit und alles Negative fällt weg. Wiedersehen. In der Auferstehung ist Wiedersehen. Jesus und auch wir werden auferstehen. Und werden auch unsere lieben Menschen, die vor uns gegangen sind, auch mal wiedersehen. Auferstehung. Amen, genau. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann würden wir heute hier auch genauso sein vielleicht, würden an Karfreitag denken und würden ja Jesus Danke sagen für das, was er für uns getan hat, würden an gute Maßstäbe denken, die er gesetzt hat für die Menschen. Ja, und das wär's dann. Durch den Kreuzestod hat Gott ganz klar gezeigt, dass er eine echte, echte Retterliebe zu den Menschen hat. Aber die Auferstehung, die bezeugt die Macht und die Größe Gottes. Und das ist total wichtig und das ist total, ja, auch für uns heute wichtig. Die Auferstehung offenbart die Kraft Gottes. Die Auferstehung hilft uns, an einen lebendigen Gott zu glauben. Die Auferstehung hilft uns zu hoffen, auch da, wo wir nicht mehr hoffen können. Die Auferstehung bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir nicht verloren gehen. Auferstehung, ja, bunt. Die Auferstehung, wir leben mit Jesus und Jesus lebt mit uns. Eine ganz tolle Sache. Sollen wir nochmal probieren? Jesus Christus ist auferstanden. Ja. Und die vierte Station und die letzte, da kommen wir zu uns selber. Wir, die Salz und Licht sind in dieser Welt, wir dürfen diese frohe Botschaft weitergeben von Jesus Christus. Alles, was damit zusammenhängt. Und das kann so ganz unterschiedlich aussehen. Mission, dieser Auftrag ist ja so ganz, ganz unterschiedlich. Für Claudia und Jürgen geht gleich die Reise los, indem wir sie ja aussegnen. Sie haben sich das lange gewünscht, sie haben sich das auch vorbereitet, sind da nicht blauäugig dran gegangen, sie haben gespart und jetzt geht's los. Und sie sind jetzt sehr wahrscheinlich sehr gespannt, wo Gott sie auch hinführt und wie Gott jetzt auch redet und was er jetzt aus diesem, ja, aus ihrem neuen Weg jetzt machen wird. Das ist eine Möglichkeit. Mission kann aber auch sein, dass wir, die wir hier bleiben, innerhalb unseren Arbeitsplätzen vielleicht bei den Kollegen was weitererzählen. Mission ist in unserer Gemeinde, ein Freitagabend, wenn wir Leute einladen. Mission ist, wenn wir rausgehen auf dem Zöpkesmarkt, wie letztes Jahr. Mission innerhalb der Familie und unserem Bekanntenkreis, eine ganz wichtige Sache, der auch wirklich ganz, ganz wichtig ist. Und ja, es gibt ganz viele unterschiedliche Dinge von Mission, wie wir halt Menschen erreichen können. Und Jesus ist ja nach seiner Auferstehung auch seinen Jüngern begegnet. Und er hat ihnen auch diesen Missionsbefehl gegeben, mache zu Jüngern alle Menschen. Und das beinhaltet halt, dass wir hingehen, dass wir die Leute taufen und dass wir auch lehren. Mache zu Jüngern alle Menschen. Und ja, Mission, finde ich, kann aber auch traurig machen. Mission kann nämlich dann traurig machen, wenn du vielleicht denkst, ja, so wie Claudia und Jürgen, werde ich nie schaffen. Oder am Arbeitsplatz reden, da tue ich mir immer total schwer. Andere erzählen da immer so frei von und ich kann das gar nicht. Sobald ich da irgendwas sagen möchte und mir ist das eigentlich total wichtig, kriege ich irgendwie keine Spucke mehr im Mund und auch die Worte gehen mir so weg. Und da kann Mission ein bisschen Frust machen, finde ich. Und das sollte eigentlich nicht sein. Ich möchte euch mal einen Bibelvers oder den Leuten, die das vielleicht so empfinden, ab und an oder vielleicht auch gerade da so drin stecken, einen Bibelvers aus Jesaja 6, Vers 8 sagen, verbunden mit einem Bild, was mir mal gekommen ist zu diesem Bibelvers. In Jesaja 6, Vers 8 steht, das ist die Berufung des Propheten Jesajas, und da spricht Gott zu ihm, wen soll ich senden, wer will mein Bote sein? Und dann sagt der Jesaja sagt dann, hier bin ich, sende mich. Also der Jesaja, wir wissen nicht, welche Fähigkeiten er hat, ob der wirklich viel hat oder wenig an Talenten, aber er hatte die Bereitschaft. Er hatte die Bereitschaft zu gehen für Jesus. Und da ist mir folgendes Bild gekommen. Stellt euch mal vor, wir sind heute ganz schön viele Leute hier und hier vorne wäre so ein Riesengefäß. Und wir gehen jetzt alle nach vorne und jeder legt seine natürlichen Begabungen, seine geistlichen Begabungen. Wir legen das alle jetzt in das Gefäß, so bildlich gesprochen. Und auch unsere Begrenzungen, die gehören da auch rein. Die legen wir alle da rein. Und jetzt ist dieses Gefäß ist jetzt total voll. Da schwimmen jetzt alle unsere Talente, unsere Begabungen, unsere Begrenzungen. Und dann sagt Gott und der Vater, Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, wow, guck mal, das Gefäß ist total voll. Da können wir jetzt haben wir die Möglichkeit, da hineinzugreifen und selber als Gottheit aus der Fülle herauszunehmen, was die Menschen uns hingelegt haben. Und ich glaube, dass das wirklich was mit Bereitschaft zu tun hat. Es geht nicht darum, alles zu können. Es geht nicht darum, alles zu machen. Es geht darum, das, was wir Gott geben können, ihm hinzulegen. Wir machen das zum Beispiel alle gemeinsam als Gemeinde. Aber es gilt auch für jeden Einzelnen oder für Zweierschaften oder für Hauskreise, wie auch immer. Und ich stelle mir dann vor, dass Gott dann wirklich diesen Missionsgedanken so aufgreifen kann und Gemeinde bauen kann, Menschen erreichen kann, wie er das gerne sich vorstellt. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, mir ist das schon mal öfters passiert, da hat Gott mir irgendwie so gesagt, ach, geh mal dahin, ruf mal da an, frag mal nach oder mach mal das. Und ich habe dann darauf gehört und dann habe ich auf einmal gemerkt, wow, der Zeitpunkt war richtig, die Person habe ich angetroffen, das, was ich sagen konnte, war irgendwie angebracht. Und da merkt man halt, wie Gott dann diese Dinge auch vorbereitet hat und wo wir als Christen halt auch darin wandeln können, so wie die Bibel das sagt. Mission. Ich fasse nochmal zusammen die vier Stationen. Die erste Station, der Garten Gethsemane. Menschen brauchen Menschen. Menschen brauchen Christen. Christen haben das Gebet. Und manchmal brauchen wir auch nur eine Tasse Kaffee. Einer, der zuhört. Die zweite Station, Golgatha. Für mich ein Riesendankeschön, was ich auch noch nicht so ganz, ich verstehe es, aber ich verstehe es auch nicht. Und einfach nochmal den Gedankenanstoß, wenn du da Fragen hast oder bist dir nicht so sicher, komm doch einfach, sprich mich an, sprich Leute hier an, die du kennst. Geh nicht nach Hause, ohne sagen zu können, Jesus ist mein persönlicher Retter und Herr. Mach das nicht. Die dritte Station ist das offene Grab. Bund. Auferstehung. In der Auferstehung passiert auch Folgendes, auch wenn du Christ wirst. Viele, viele Fragen und Zweifel hören auf einmal auf. Man versteht nicht alles, aber diese Liebe, die Gott in dein Herz, in unser Herz hineinlegt, ist so cool und so groß, dass ja oft so diese Barrieren, die man manchmal so aufgebaut hat zwischen sich und Gott, die sind einfach weg, von jetzt auf gleich. Das ist auch Auferstehung. Und der dritte Gedanke, Mission, ja, die Bereitschaft, wo jeder halt auch gefordert ist, gefragt ist, mal mehr, mal weniger kann man das, aber halt immer wieder auch die Bereitschaft zu suchen, Jesus, was willst du? Ja, sende mich dahin, wo du mich gerne haben möchtest. Amen.